Also wir haben es jetzt gehört. Jesus Christus ist Old Shatterhand. Er schneidet uns frei, einem Marterfall, an dem wir gekettet sind. Und wir sind frei. Okay, vielleicht ist Jesus Christus eher Luke Skywalker. Und er hat das Laserschwert in der Hand, das ist das Wort Gottes. Und mit dem befreit er uns. Vielleicht ist er auch Frodo, der den Ring hat, den Schlüssel, mit dem alles gelingt und worin das Leben liegt. Wer ist für dich Jesus Christus? Der Feind Gottes, die befestigten Schlösser, die er baut, ist nichts anderes wie Ketten. Und er kettet uns liebend gern an unsere Vergangenheit und mit dieser Vergangenheit an unser Versagen und mit diesem Versagen dann an unsere Vorurteile. Und wenn das nicht klappt, dann bindet er uns an unsere Verletzungen, sodass keine Freude zum Leben da ist. Aber Jesus Christus bindet uns an Vertrauen an Gott. Und er hat gesiegt. Und er wird immer wieder siegen. Er ist ein überwältigender Gott. Er ist es, der Berge und Täler durchschreitet, um unser Herz zu finden, um dich heute zu finden. Er ist auf der Suche danach, dich zu befreien und zu erlösen. Herzlich willkommen, wenn wir heute über ein ganz besonderes Thema nachdenken, das ich noch bei Weitem nicht zu Ende gedacht habe. Bedingungslos geliebt. So steht es jetzt erstmal vorne an. Bedingungslos. Im Internet habe ich es einfach mal eingegeben auf einer Suchmaschine. Bedingungslos geliebt. Und da habe ich folgenden Satz gefunden. Liebe kennt keine Grenzen, keine Form und keine Bedingungen. Okay, habe ich mir gedacht. Keine Grenzen, in meiner Fantasie fiel mir da ein sehr klassisches Stück ein, Romeo und Julia. Keine Grenzen, die Grenzen der Feindschaft zwischen diesen zwei Familien, sie haben sie einfach nicht akzeptiert. Sagt, Liebe ist stärker. Keine Form. Okay, Liebe presst den anderen nicht in eine Form. Werde so, wie ich es bin oder wie ich dich haben will, ist eine verbotene Substanz, wenn es um Beziehungen geht. Und Liebe stellt keine Bedingungen. Ja, in meiner komischen Fantasie fiel mir dann ein altes Lied ein. Rosamunde, schenk mir dein Sparkassenbuch. Eine Bedingung stellen, also du gibst mir dein Geld und dann bin ich bereit, mit dir in Beziehung zu gehen. Bedingungslose Liebe. Das ist das erste Fragment des Titels der heutigen Predigt. Es kommt noch ein zweites Fragment dazu. Aber ich möchte mal herausfinden, wie denkst du eigentlich darüber? Wir Christen sagen das sehr schnell, Gott liebt uns bedingungslos. Und ich hinterfrage das einfach mal, gibt es das wirklich, eine bedingungslose Liebe? Und ist das Teil der Weihnachtsbotschaft? Gehört das vielleicht sogar mit zum Advent, wenn wir also der Liebe in Person Jesus Christus live begegnen? Ich finde, diese Frage ist mal ein Austausch wert. Also nicht rhetorisch, sondern ganz konkret. Herausfordernd, ja. In der Pädagogik nennt man das Flüsterpause. Diese Frage, bedingungslose Liebe, gibt es sie? Tausch dich doch einfach mal mit deinem Sitznachbar darüber aus. 2 Minuten Zeit dafür, ich stoppe es. Nach 1 Minute gibt es den Wechsel, also einer darf anfangen und dann ist der nächste dran. Seid ihr mit dabei? Wie denkst du, gibt es bedingungslose Liebe? Die Zeit läuft jetzt. Die erste Minute ist rum, jetzt darf der andere mal reden. Es sind jetzt noch 15 Sekunden. Die letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Ding dong. So. Ja, leider bin ich nicht in der Lage, aus so einem Stimmengewirr die einzelnen Statements herauszuhören. Also von daher möchte ich euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen über die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Bedingungslos heißt ja schon vom Begriff her, ich bin etwas losgeworden. Und wenn ich etwas losgeworden bin, dann sind wir wieder bei diesen Banden, also bei den Fesseln, die da sind, oder Grenzen, Rahmenbedingungen, die sind, ich bin frei. Ich bin dann unabhängig von diesen Bedingungen, die irgendwo an mich gestellt sind oder die ich mir selber stelle. Das bedeutet aber auch, dass ich als Person, wenn ich so frei bin, auch wenn es bedingungslose Liebe ist, so akzeptiert bin, wie ich nun einmal bin. Das bedeutet wiederum in der Konsequenz, ich brauche nichts zu tun, keinerlei Erwartung erfüllen. Es gibt keine Regel, kein Gesetz und kein Muss, damit ich geliebt werde. Das bedeutet wiederum, ich kann durch mein Tun, durch mein Denken und durch mein Sein nichts dazu beitragen, in der Beziehung zu Gott, dass er mich mehr liebt oder dass er mich weniger liebt. Wer hat dem zugestimmt, dass es bedingungslose Liebe gibt? Vielleicht einfach mal so ein mutiges Handzeichen, damit ich so sehe. Okay, also so 50%, okay. Wer dem zustimmt, dass es eine bedingungslose Liebe gibt, der trifft gleichzeitig eine Entscheidung, also eine weitergehende Konsequenz. Ich kann tun und lassen, was ich will, ich werde dennoch geliebt. Ich kann tun und lassen, was ich will, ich werde dennoch geliebt. Und ganz ehrlich gesagt, das funktioniert in keiner menschlichen Beziehung. Und wenn Johannes in seinem Brief sagt, wenn wir einander noch nicht mal lieben können, die wir uns sehen, wenn wir uns nicht so frei lieben können, dann belügt euch nicht, dann könnt ihr es gegenüber Gott auch nicht. Ist unmöglich. Es sei denn, ihr merkt schon, es gibt immer ein sowohl als auch oder ein und noch dazwischen. Es sei denn, dass beide Seiten, beide Partner beidseitig mit dieser göttlichen Liebe sich begegnen. Dann funktioniert es. Bedingungslose Liebe. Aber ich denke, es kommt noch eine zweite Sache da hinzu. Bedingungslos herausfordernd geliebt. Und das ist jetzt das zweite Fragment der heutigen Predigt, herausfordernd geliebt. Heraus heißt irgendwie, ich muss heraus aus dem Bett. Wahrscheinlich heute Morgen alle, es sei denn, du hast aus dem Boden geschlafen oder du hast gar nicht geschlafen. Aber heraus aus dem Bett bedeutet nichts anderes wie, ich muss die Bettdecke umschlagen, tief Luft holen, überlegen, mache ich sie wieder zu oder doch wieder auf. Und irgendwann kommt die Entscheidung, nein, ich setze mich jetzt auf die Bettkante und dann stehe ich auf. Dann bin ich heraus aus dem Bett. Herausfordernd heißt, jetzt gibt es eine Forderung. Und diese Forderung heißt nichts anderes wie, komm in die Puschen, aufstehen, um etwas zu tun oder um etwas zu sein. Aber nicht, um geliebt zu werden, sondern um als ein Geliebter zu leben. Dahinter steckt Jesus, der die Liebe in Person ist und der jedem von uns diese Lebensdimension anbieten möchte, bedingungslos herausfordernd zu lieben, so wie er es selber getan hat. Eine Sache vertraue ich euch an, damit fordere ich euch heraus, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Da kam gleich die nächste Frage wieder bei mir hoch. Woher bitteschön nehme ich liebevolle Kraft, um Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, die nicht gut sind? Woher nehme ich die Kraft, Nein zu sagen zu Ehebruch, zu Pornografie? Woher nehme ich Nein zu sagen gegenüber, ich mache es immer allen recht? Woher nehme ich die Kraft, Nein zu sagen, dass ich nicht lüge, dass ich nicht betrüge und nichts verheimliche? Woher nehme ich diese liebevolle Kraft? Und gleichzeitig wiederum, woher nehme ich kraftvolle Liebe, um Ja zu sagen? Ja zu sagen, was einer Beziehung gut tut und Qualität verschenkt. Ja zu sagen zur Ehrlichkeit. Ja zu sagen, Wertschätzung und Anerkennung dem anderen zu schenken. Woher nehme ich dieses Ja, Zeit zu nehmen für den anderen, auch wenn ich sage, ich habe gar keine Zeit? Woher nehme ich mein Ja, dass ich dem anderen sage, komm, hier hast du mein Sparkassenbuch, heute ist das ja nichts mehr wert, also hier hast du meine Kreditkarte, mach damit, was du willst. Woher nehme ich das, wenn ich stehle? Gute Nachricht heißt, an dieser Stelle dürfen wir stehlen. Wir bedienen uns an der Bibel. Wir bedienen uns an zwei Menschen, die ich uns heute so ein bisschen vorstellen möchte. Ich liebe es, immer einen Menschen zu haben, mit dem ich mich viel lieber vergleiche. Also einer, der das vielleicht nicht so gut auf die Reihe kriegt mit diesen bedingungsloser und herausfordernden Liebe. Für mich ist er so ein Inbegriff des Versagers. Deswegen nehme ich mir ihn gerne als Vorbild, dann merke ich, aha, da ist das Level nicht so hoch. Und der andere, das ist der, der es absolut schafft, mit den komischsten Menschen zusammen zu sein, mit den verrücktesten Menschen, mit denen, die wirklich unangenehm sind. Und er hält es nicht nur aus, sondern er liebt sie durch und durch. Also bei dem einen, da läuft alles andere wie geschmiert und geölt. Das ist vertraut und deswegen tröstlich. Und bei dem anderen denke ich, boah, kann ich daran glauben, kann ich da vertrauen, dass es mir ansatzweise auch gelingt, so zu leben wie diese Person? Also darüber denkt man ein bisschen nach. Und ich habe mir diese Person ausgesucht, den Petrus, als den, der für mich so, ja, da wo ich sage, der passt gut dazu. Mit dem vergleiche ich mich gerne. Große Klappe und nichts dahinter. Euphorisch in seinen Entscheidungen, aber kein Durchstehvermögen. Was hat er nochmal gesagt? Wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Aber welche große Mühe hatte er, sich selber zu vergeben? Wer wird der Größte im Reich Gottes sein? Dazu musste sich der Petrus gar nicht äußern. Das war klar. Ihr lieben Leute, denkt doch mal, der Name fängt mit P an und endet mit S. PS. Mit diesem PS stieg er aus dem Boot und ging über das Wasser, aber machte sich vor lauter Angst die Hose nass. Und dann am Ende noch dieser komplette Aussetzer. Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. Und mit der gleichen Lautstärke und Überzeugung, ich kenne diesen Mann nicht. Wer war eigentlich der Erste oder einer der Ersten, den Jesus Christus in seine Mannschaft berufen hat? Es war Petrus. Wer war mit dabei auf dem Berg der Verklärung, diesem wunderbaren Ort? Petrus war mit dabei. Und wer hat erkannt, dass Jesus nicht nur der Jesus aus Nazareth ist, sondern der Christus ist? Es war Petrus. 3-mal besondere Erlebnisse mit ihm. Und ist es dann nicht total unglaublich, dass diese gleiche Person 3-mal sagt, ich kenne diesen Jesus nicht? Stark wie ein Felsen, aber jetzt auch zerbrochen. So ist er da. in den letzten Stunden, die er mit Jesus Christus verbringt. Und dann gibt es diesen Jesus, der es schafft, auch diesen Petrus bedingungslos herausfordernd zu lieben. Und wenn er das bei dieser Nummer schafft, dann auch bei dir, dann auch bei mir. Also wir schauen wieder einmal mehr auf Jesus Christus selber und wollen von ihm lernen, was es heißt, so zu lieben, wie er geliebt hat. Von ihm heißt es doch, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Vertrauens, also unseres Glaubens an Jesus, an Gott. In einem Lied heißt es, Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Also wir sehen auf Jesus Christus, um von ihm zu lernen, was es heißt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Oder wie es ganz oft im Neuen Testament heißt, wir schauen auf Jesus Christus, um ihm ähnlicher zu werden, so zu werden, wie er selber ist. Also klopfen wir bei Jesus an und beten darum, Jesus, kannst du uns nicht mal ein Stück den Himmel öffnen und uns in dein Herz blicken lassen, damit wir von dir lernen? Und dann kommt das Eigenartige, dass Jesus Christus nicht nur sein Herz öffnet, sondern dass er tatsächlich eine Herausforderung vor sich liegen hat, denn er will unser Herz haben. Das ist sein erstes Anliegen. Jesus kommt nicht von außen mit Gesetzen, Regeln und Forderungen an uns heran, sondern er setzt bei unserem Herzen an. Und das, obwohl er weiß, dass in diesem Herzen alles andere als Gutes vorhanden ist, um es mal so verniedlicht auszudrücken. Jesus war da sehr deutlich, was aus unserem Herzen herauskommt. Aber genau dieses Herz möchte er gewinnen. Das heißt, sein Weg geht einzig und allein immer von innen nach außen. Und das wissen wir doch. Das, was wir von Herzen gerne tun, das ist einfach. Das ist leicht. Aber wo ich eine Pflicht erfüllen muss, dann ist es schwer und macht keinen Spaß. Also Jesus setzt nicht bei unseren Worten und Taten an, sondern er will unser Herz haben. Wir könnten auch sagen, er will an unsere Wurzeln. Die müssen gesund sein, damit dann ein geliebtes Leben herauskommt. Er möchte unser Herz gewinnen, damit wir es ihm nachmachen. Wie hat er das bei Petrus geschafft? Wie ist er ihm begegnet, sodass ein Petrus wieder Freude am Leben hatte? Sodass ein Petrus sagen konnte, wie der Paulus, freut euch doch alle Zeit. Der Herr ist nahe, er ist doch bei uns. Also, wir schauen auf Jesus und wir werden feststellen, dass Jesus der Gott der zweiten Chance ist, der Ermöglicher eines neuen Lebensstils. Die erste Szene, das war noch vor der Situation, als Petrus Jesus verleugnet hat. Da sagt Jesus seinem Freund Petrus, du Petrus, Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Jesus hatte es gewusst. Nein, er hatte es nicht dem Petrus angesehen, dass er ihn verraten wird. Das hat ihn Gott, der Vater, offenbart, dass es so kommen wird. Der Teufel ist dabei, dich zu sieben, Petrus. Er will dich total durcheinander bringen, sodass du alles hinschmeißt und keine Lust mehr hast, mir nur einen Schritt zu folgen. Ich aber habe für dich gebetet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin, wenn dein Ehepartner, wenn du weißt, er wird dich total im Stich lassen. Und das in einer Situation, wo du es am dringendsten nötig hast. Was machst du dann mit diesem Menschen? Ja, Nicht-Christen schießen den auf den Mond oder wünschen den ins Land, wo der Pfeffer wächst. Wir Christen machen das nicht. Doch, wir machen es auch. Aber das, was Jesus hier macht, ist etwas sehr Bemerkenswertes. Er fängt an, für den Petrus zu beten. Er geht in die Fürbitte. Und in dieser Fürbitte fällt es auf, dass er nicht einmal Gott den Vater bittet: Herr, mir wird so viel Unrecht getan, ich werde gerade im Stich gelassen, bitte sorge für mein Recht. Tritt für mich ein, sei du mein Stellvertreter. Jesus betet überhaupt nicht und denkt in diesem Moment überhaupt nicht an sich. Er lässt sich nicht an Verletzungen, nicht an Vergangenheit, nicht an Vorurteilen binden. Er ist frei, weil er von Gott, dem Vater, bedingungslos geliebt ist. In dieser Fürbitte hat deswegen Jesus nur den Petrus, seinen Freund, im Blick. Und er betet für ihn: Vater, hilf Petrus, dass er seinen Glauben an mich und dich nicht verliert. Halt ihn feste, ganz fest an dein Herz. Betest du so für die, die dich so enttäuschen? Gehst du in die Fürbitte? Das sind Menschen, die sind nicht mehr in der Lage zu beten. Und du betest für sie. Das sind Menschen, die schaffen es nicht mehr, in die Nähe Gottes zu kommen. Und du betest für sie, um sie hinzuziehen zu Gott. Das ist Fürbitte. Und du lässt nicht eher los, bis diese Person wieder an dem Vaterherzen Gottes ist und von seiner Liebe lebt. Du trittst in den Riss rein, der entstanden ist, und bist bereit, mit Christus zu leiden, um diesen einen Menschen zurückzugewinnen. Das ist Fürbitte. Und genau das macht Jesus Christus. Das ist bedingungslose Liebe. Gleichzeitig fordert er aber ihn auch heraus: So stärke deine Brüder. Petrus, so lese ich es da drin, bitte versinke nicht in Selbstmitleid. Ich weiß, dass Gott dir zur Seite stehen wird. Gott wird dich nicht verleugnen. Aber damit hast du auch eine Aufgabe. Stärke deine Brüder, die diese Nähe zu Gott und die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Stärke sie in ihrem Vertrauen zu Gott, dem Vater. Fürbitte nimmt also den anderen im Blick, bringt ihn wieder hin zu Jesus Christus. Wir würden sagen, bringt ihn hin zu Gott, dem Vater. Aber Fürbitte entlastet den anderen nicht. Sagt nicht: Ach, nimm mal einen Sabbatmonat Zeit, brauchst du, damit dir über die Wunden irgendwas Gras drüber wächst. Nein, Fürbitte sagt dann: Ich habe einen Auftrag. Nicht nur zu beten, sondern ich werde diesen Bruder und diese Schwester ermutigen, auch mit meinen Worten, und sagen: Lebe wieder deine Berufung, denn du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du sollst nicht überheblich sein, aber lebe diese Berufung und lebe die Liebe, die Christus dir geschenkt hat. Das nenne ich bedingungslose, herausfordernde Liebe. Es ist das erste Kennzeichen: Jesus betet für Petrus. Das zweite: Jesus schenkt Petrus einen Blick, einen Augenblick. Und dieser Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, der hat es in sich. Lukas 22, 61 lesen wir: Der Herr wandte sich um, der Hahn hatte gekräht, dreimal hat Petrus vehement gesagt: Ich kenne diesen Mann nicht. Er hat sich beim dritten Mal sogar selber verflucht. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Mit diesem Blick schenkt er seinem Freund Petrus im wahrsten Sinne des Wortes Ansehen, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Und ich bin davon überzeugt, das war kein verurteilender Blick nach dem Motto: Siehste, Petrus, ich hab's auch gewusst, jetzt hast du es mal wieder vergeigt. Es war auch bestimmt kein überheblicher Blick: Na, hättest du mal an mich geglaubt, du kleiner Junge, dann wäre dir das nicht passiert. Was meinst du, mit welcher Emotion Jesus seinen Freund Petrus in diesem Moment angeschaut hat? War sein Blick voller Ärger, voller Enttäuschung, Bitterkeit, Hass und Wut? Ich kann das schlecht glauben. Und ich mache es abhängig von der Reaktion, die Petrus daraufhin hatte. Denn es heißt, er ging weg und weinte bitterlich. Wenn er mit Bitterkeit angeschaut wird, kann er nicht bitterlich weinen. Er hat die Liebe Gottes in den Augen von Jesus gesehen. Und deswegen konnte er herzzerreißend weinen, weil er einen Blick in das Herz Gottes tun durfte, als er Jesus angeschaut hat. Das war dieser Blick, du hast es nicht geschafft, Petrus, aber ich liebe dich immer noch. Das ist der Blick, der Herzen gewinnt. Jesu Liebe ist immer stärker als unser Versagen. Wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade und die Liebe Gottes mächtiger. Wo die Sünde Macht hat, ist die Liebe und die Gnade Gottes immer mächtiger. Und das müssen wir einander sagen. Und dann müssen wir füreinander beten. Und so dürfen wir einander anschauen. Die Gnade Gottes und Gottes Barmherzigkeit triumphieren über jede Form des Gerichtes. Deswegen kontert Jesus nicht mit Gericht und Gesetz, sondern er spielt sein Herzass auf. Gnade. Unverdient. Konntest du dir nicht leisten und hast du dir auch nicht verdient. Ich schenke es dir gratis. Das ist Liebe pur. Also Jesus lebt die bedingungslose, herausfordernde Liebe durch Fürbitte, indem er nur den anderen wieder mit einem Herz voller Liebe in die Nähe Gottes zurück beten und leiten möchte. Und er nimmt Augenkontakt auf. Das heißt immer, er sucht Nähe. Sonst ist Augenkontakt nicht möglich. Er versucht ranzukommen. Aber diese Augen sind nicht voller Ärger, sondern voller Liebe. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt. Und damit überspringe ich jetzt das Kreuzesgeschehen und auch die Auferstehung. Denn nach dieser Auferstehung finden weitere Begegnungen statt. Und auch Jesus und Petrus begegnen sich nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise. Wer die Geschichte nicht ganz so gut kennt, die Jünger hatten die Idee gehabt, wir gehen wieder fischen. Und es war inzwischen 6 Uhr morgens. Sie haben die ganze Nacht über gefischt. Petrus und seine Freunde hatten aber keine gute Beute. Da war alles leer geblieben. In diesen Netzen so leer, wie ihre Herzen vielleicht auch leer waren. Und dann hören sie in dieser Leere und dieser Anstrengung, die sie hatten, eine Stimme. Am Ufer steht ein Mann und er ruft sie und irgendwie kommt ihnen diese Stimme bekannt vor, aber sie können sie nicht einordnen. Na, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Das klingt so wie, na Jungs, kein Glück gehabt? Dann werft die Netze doch noch einmal aus. Da hat doch Petrus bestimmt gedacht. Den Satz kenne ich doch. Dann wirf dein Netz noch einmal aus. Das war doch meine Geschichte mit Jesus. So hat sie doch begonnen. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und haben nichts gefangen. Ja, versuche es dann noch einmal, mir zuliebe. Und er tat es und ein Wunder geschah. Das Netz war voller Fische. Und bei dieser Gelegenheit sagte Petrus zu Jesus, Herr, geh von mir fort. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen nicht zusammen. Kennt ihr das auch? Wenn du feststellst, ich konnte überhaupt nicht vertrauen und ich habe voll auf das falsche Pferd gesetzt, ich habe versagt und dann merkst du auf einmal, wie etwas wieder hergestellt ist, wie etwas wieder neu funktioniert und dir geschenkt ist, dass du dann denkst, nee, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Das funktioniert doch nicht mehr. Aber Jesus sagt zu Petrus damals am Anfang, ich weiß, wer du bist. Und ich habe schon gute Pläne für dich, wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Ich gebe dir ein neues Leben. Du kannst noch einmal von vorne anfangen, aber dieses Mal wirst du Menschen fischen. Ich gebe dir eine neue Berufung. Ja, das war am Anfang. Aber jetzt ist so viel passiert. So viel passiert und auch nicht Schönes. Und fast eine ähnliche Situation deutet sich hier eine zweite Chance an. Sie tun es. Sie werfen das Netz aus und wieder ein Wunder, die Netze sind voller Fische. Diesmal wird gezählt, 153 sind es, vielleicht aus Verlegenheit. Was machen wir jetzt? Und am Strand steht dieser Jesus und er hat schon ein Frühstück bereitet. Er lädt ein zur Gemeinschaft. Und das Frühstück wurde auf einem Kohlenfeuer bereitet. Petrus muss sich an dieser Stelle erinnert haben. Sein schlimmstes Versagen. Wo hat er gestanden? An einem Kohlefeuer und hat sich dort gewärmt. Und jetzt wieder ein Kohlefeuer und er wird eingeladen zur Tischgemeinschaft mit Jesus? Kann das sein? Dieses Kohlefeuer brannte doch in seinem Gewissen derart, weil es zeugte von seinem Verrat. Was wird passieren? Petrus sieht das Feuer und er sieht Jesus. Wie gut, dass Jesus ihn jetzt an die Seite nimmt. Nicht in aller Öffentlichkeit. Jesus sagt zu Petrus, komm, wir müssen mal einen Spaziergang machen. Wir haben was zu klären miteinander. Petrus ist so verletzt, so durcheinander, so verwirrt. Er traut sich nicht, irgendetwas zu sagen. Und er wartet auf die Worte von Jesus, wahrscheinlich wie ein Häftling auf sein Gerichtsurteil. Aber dann hört er diese eine Frage. Simon ben Jonas, liebst du mich? Was hätten wir dem Petrus an dieser Stelle gefragt? Petrus, tut es dir leid, was du getan hast? Versprichst du mir, mich nie wieder zu verraten? Änderst du dich? Nein, Jesus stellt das Wichtigste zuerst. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das ist wie bei Adam und Eva. Da fragt Gott auch nicht, was hast du getan? Er fragt, wo bist du? Liebst du mich nicht mehr? Warum versteckst du dich vor mir? Wieder kein Gesetz, wieder keine Forderung, was wir zu tun haben, sondern am Anfang steht die bedingungslose Liebe. Auch dieser Name Simon ben Jonas, er nennt ihn nicht mit seinem Spitznamen Petrus an, weil Jesus weiß in diesem Moment, ich darf nicht damit rechnen, dass unsere Beziehung so ist wie früher. Ich muss mir dieses Vertrauen neu von Petrus schenken lassen. Ich brauche sein Einverständnis. Simon, ben Jonas, liebst du mich? Und dreimal stellt er diese Frage und sie geht natürlich und reißt an Petrus Herz. Aber er spricht es aus. So wie er dreimal Jesus lautstark verleugnen konnte, kann ich mir hier vorstellen, dass er dreimal einfach gesagt hat, Jesus, du weißt es doch, ich liebe dich. Und dann kommt das, was wiederum herausfordernd ist. Denn Jesus sagt, geh wieder zurück ins Spiel. Nutze deine Gaben, die ich dir gegeben habe, widme dich meiner Sache, weide meine Schafe. Sie brauchen dich. Und das ist die zweite Chance. Und doch ganz anders. Jetzt ist er nicht mehr der Menschenfischer. Jetzt ist er für das Volk Gottes zuständig. Weide meine Schafe. Sein Auftrag wird von Jesus Christus erweitert. Er bekommt mehr Verantwortung übertragen. Es ist immer einfacher, Menschen zu fischen, als sie zu begleiten und hineinzuführen, mitten im grauen Alltag zum Licht der Welt. Wesentlich anstrengender. Es ihm beizubringen, liebt doch einander, wie Christus uns geliebt hat. Aber genau das ist es, was Jesus mit Petrus macht. Ich fasse zusammen, bedingungslos herausfordernd geliebt. Jesus betet für die Versager, für uns Versager. Er tritt in die Bresche und er hat ein Anliegen dabei. Er will uns wieder mit Gott in Verbindung bringen. Und deswegen spricht er unser Herz an. Er braucht dieses Herz. Das ist sehr herausfordernd. Darunter geht es nicht. Er will nicht deinen Verstand an erster Stelle. Er will nicht deine Kraft an erster Stelle. Er will nicht deine Leistung, was du kannst an erster Stelle. Er sagt, nein, wenn ich da anfange, wird es nichts werden. Das Erste, was ich brauche, ist dein Herz. Mach das weit auf. Und damit uns das gelingt, schaut er uns mit Liebe an und sagt, ey, trau dich, ich tue dir nicht weh. Ich missbrauche dich nicht. Ich bin allmächtig, aber ich bin auch Liebe. Deswegen werde ich meine Macht sanftmütig einsetzen. Vertrau mir doch. Und dann schenkt er uns eine zweite Chance. So, als ob es nie was passiert wäre. Er kann so ein Reset knüpfen. Er kann die ganze Festplatte löschen. Und sagt, jetzt geht's von vorne wieder los. So, als ob nichts gewesen wäre. So sehe ich dich. Aber weil du jetzt so bist, und eine neue Erfahrung mit mir gemacht hast, übertrage ich dir neue Verantwortung. Lebe in der Berufung, die ich dir gebe. Lebe als ein Königskind. Lebe als Sohn und Tochter Gottes und zeig es den Menschen. Nicht, wo es lang geht, sondern was die Liebe Gottes bedeutet. Und was die Liebe Gottes macht. Und wie sehr sie befreit und verändert. Ja, das war's. Jesus hätte jetzt Amen gesagt. Aber ich möchte uns wieder ein bisschen herausfordern. Nein, ich sag's anders. Jesus möchte uns herausfordern. Und wir hören gleich ein Lied. Und wir können es auch mitsingen, wenn wir wollen. Es handelt von der gewagten Liebe Gottes. Aber ich möchte die Gunst der Stunde, die Gunst der Minuten nicht einfach jetzt so verprassen. Weil ich davon ausgehe, dass Jesus Christus jetzt auch dir ganz persönlich begegnet ist und dir irgendetwas in dein Herz hineingelegt hat. Ich weiß nicht was, muss ich auch nicht wissen. Jetzt geht es nur um dich und Jesus. Herausfordernd. Ich lade dazu ein, wer es möchte. Es soll jetzt nichts Manipulatives sein, es soll nichts Übergestülptes sein. Wer es möchte, tritt vielleicht heraus, indem er einfach aufsteht und sagt, Jesus, ich halte dir mein Herz neu hin. Ich brauche jetzt am Ende des Jahres, es ist ja noch nicht der 31., da würde ich das nie machen, weil ich weiß, alles, was ich verspreche, halte ich ja nicht. Aber jetzt, am 22. traue ich mich. Da stehe ich auf und sage, Jesus, nimm mein Herz und zieh neu drin ein. Du sollst mein Herr und König sein. Und vielleicht stehst du auch auf und sagst, Jesus, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Ich wusste gar nicht, wovon eigentlich die Rede ist. Dann gilt dir die Einladung, halte Jesus dein Herz drin und sage ganz einfach, Jesus Christus, ich will dich haben. Und ich will, dass du mein Herz kriegst. Und das, was da drin ist an bösen, finsteren, gebundenen, Vergangenheit, Verletzungen, Versagen, ich will, dass du mich davon befreist. Das ist die Einladung, einfach aufzustehen und hinzuhalten. Eine Minute der Stille und dann darf ich das Team bitten, uns mit diesem Lied zu dienen. Aber das Team darf sich selber auch erstmal diese kleine Übung machen.